Predigt so überschrieben, das Wesentliche zum Schluss. Und weil ich mich eigentlich gerade an dieser Textlesung, an diesen Versen, die wir gerade gehört haben, heute orientieren möchte und mit uns ein bisschen dieses Crescendo eigentlich am Ende des Briefes, des Korintherbriefes, noch etwas ausloten möchte. Es ist nämlich spannend, dass diese Verse, die wir gerade gehört haben, ist eigentlich die letzte Botschaft nach einem doch ziemlich ausführlichen und langen Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal bei Konversationen oder wenn wir irgend vielleicht etwas vermitteln, jemandem vermitteln wollen, dass wir dann viele Worte machen, viel sagen, und dann ist viel gesagt worden, aber bevor man dann sich dann trennt, sagt man am Schluss nochmal so, was einem wirklich ganz wesentlich war. So in a nutshell, sagt man manchmal, so in kurz nochmal, was ist wirklich ganz wesentlich? Und ich glaube, dass das genauso hier bei diesen Versen von Paulus der Fall ist. Am Ende des Briefes, nachdem er viel geschrieben hat, in die Gemeindesituation hinein, die alles andere als ideal und perfekt ist, eine Gemeinde, die zum Teil auch etwas zerstritten ist, da gibt es Parteiungen, gewisse Leute, die berufen sich auf Paulus, andere auf Apollos und so weiter, und da gibt es unterschiedliche Frömmigkeitsvorstellungen, es gibt moralisch-ethisch gewisse Dinge, die Paulus ansprechen muss, es gibt enthusiastische Auswüchse in dieser Gemeinde, und das ist also alles andere als eine perfekte Gemeinde. Und er hat viel darüber geschrieben, aber am Schluss kommt er nochmal auf den Punkt. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das hat mich daran erinnert, ein Buch über Leadership. Da ist das letzte Kapitel so überschrieben, das Beste zum Schluss. Und ich habe mich dann gefragt, ja, eigentlich hätte ich statt mir das ganze Buch zu lesen, nur das letzte Kapitel lesen müssen, weil das Beste kommt jetzt zum Schluss. Ich möchte nicht sagen, dass die Verse, die wir bei Paulus jetzt etwas genauer anschauen, das Beste ist, aber es ist das, was er hier am Ende des Briefes für die Gemeinde noch einmal auf den Punkt bringt. Das, was er möchte, so interpretiere ich das, was man dann wirklich mitnimmt. Weil damals wurden ja die Briefe vorgelesen, man hatte die nicht schriftlich vielfach vor sich. Man war also jetzt in der Gemeinde vielleicht zusammen, hat den ganzen Brief gehört, der wurde vorgelesen. Natürlich wurde man auch Abschriften gemacht, das gab es damals natürlich auch schon und gab Kopien davon und so weiter. Aber trotzdem war man noch sehr stark bei der oralen Vermittlung dessen, was wichtig ist. Und deshalb sind dieser Schlussakzent, oder ich würde jetzt sagen, so im Blick auf auch das Klavierspiel, das mich begeistert hat, dieses Crescendo, das wir am Ende des Briefes haben, das möchten wir anschauen. Und das ist eigentlich eine Art Zusammenfassung oder auf den Punkt gebracht, was Paulus hier sagt. Und es sind drei Imperative und dann noch eine umschließende Klammer. Der erste Imperativ heißt wachet. Er sagt also in die Gemeinde hinein, wachet. Das ist offensichtlich ihm ganz wichtig, dass die Gemeinde eine wache Gemeinde ist. Eine wachsame, so nennen wir sie auch. Und wachet ist offensichtlich ein Imperativ, der hier die Gemeinde auch ein bisschen rütteln möchte. So, ich glaube, deshalb ist auch sind das Imperative. Das ist sehr auf den Punkt gebracht. Wachet! Schläft nicht ein, wäre jetzt die Umkehrung davon. Und was meint Paulus damit? Was assoziiert Paulus damit, wenn er in die Gemeinde spricht, wachet? Wir haben vielleicht unsere eigenen Assoziationen, was wir damit verknüpfen. Wir sind dann vielleicht wachsam sein, wird manchmal, so erlebe ich das auch in unserem Gemeindekontext, vielleicht manchmal damit verbunden, dass man ständig schauen muss, was passiert in der Welt und was geht da um sich, um immer informiert zu sein und immer zu schauen, ah, schau mal dort und schau mal dies und schau mal jenes. Ich glaube aber nicht, dass Paulus das hier meint mit wachet. Grundsätzlich knüpft er eigentlich an einem geistlichen Verständnis, das er in einem anderen Brief vielleicht sehr schön zum Ausdruck bringt. Und ich möchte euch das vorlesen, wie er es im im ersten Thessalonicher in Kapitel 5 zum Punkt bringt. Dort sagt er nämlich Folgendes, und das ist die Grundmetapher. Da geht es um eine geistliche Grundhaltung und Grundtatsache. Er sagt nämlich in Kapitel 5, Vers 4 in 1. Thessalonicher, ihr aber, liebe Geschwister, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Und er spricht hier von der Wiederkunft. Wenn Jesus wiederkommt, uns wird die Wiederkunft nicht überfallen wie ein Dieb, weil wir sind nicht in der Finsternis. Vers 5, ihr alle seid Kinder des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Und dann sagt er in Vers 6, so lasst uns auch nicht schlafen, wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Lasst uns wachen und nüchtern sein, weil wir Kinder des Tages sind. Wir sind nicht Schlafende. Wir sind Menschen, die jetzt im Lichte Jesu zu einer neuen Lebensrealität durchgedrungen sind. Wir sind Kinder des Tages und damit eigentlich schon Kinder dieses Tages, der anbricht, wenn Jesus wiederkommt. Wir gehören dieser Lebensrealität und Glaubensrealität an. Deshalb lasst uns nicht zurückfallen in den Zustand des Schlafens und damit wieder zurück in die Finsternis. Also das ist hier mal grundsätzlich die Grundmetapher, diese neue Lebensrealität, in der die Wachsamkeit ihren Raum hat. Wir sind Kinder des Lichts. Wir sind hineingenommen in die Botschaft der Gnade und Barmherzigkeit des Evangeliums Jesu Christi und wir sind Teil des Tages. Jetzt haltet deshalb die Augen offen im Sinne von schlafet nicht ein. Fallt nicht zurück in eine in die Zeiten der Finsternis. Wachsamkeit ist eigentlich bei Paulus, und das wird hier ja auch zum Ausdruck, schwingt mit dem Gebet auch verknüpft. Im Kolosserbrief Kapitel 4 sagt er, seid also ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das heißt, eigentlich sagt er hier, was er unter Wachsamkeit versteht. Wachsamkeit ist, in Verbindung mit Jesus zu sein, durchs Gebet. Gebet steht dafür, dass ich eine intime, kommunikative Beziehung zu meinem Herrn und Erlöser habe. Mit ihm gehe ich durchs Leben, mit ihm kommuniziere ich, mit ihm bin ich unterwegs, ihm lege ich all meine Entscheidungen vor, meine Lebenssituation, mit ihm stehe ich am Tag auf und gehe am Abend ins Bett, im Sinne von, ich lege mein Leben in seine Hand. Ich bin im Gebet verbunden, das Gebet steht also für die innigste Verbundenheit mit unserem Erlöser. Und damit wird eigentlich auch schon gesagt, was Wachsamkeit was eigentlich das Rezept für Wachsamkeit ist. Ich sage es mal so. Das heißt, in einer Gebetshaltung, also ich meine jetzt nicht, dass wir 24/7 auf den Knien sind, das ist nicht der Punkt hier, aber dass wir in einer lebendigen Verbindung mit unserem Erlöser stehen. Weil er uns ja hineingenommen hat in den Tag. Wir sind jetzt Kinder des Tages. Bleibt also verbunden mit ihm. Das ist eigentlich, was Paulus hier der Gemeinde sagt. Zum Schluss nochmal. Bleibt in Verbindung mit Jesus und im Gebet verbunden. Das knüpft ja an das an, was Jesus den Jüngern schon damals im Garten Gethsemane auch eigentlich aufgetragen hatte. Als er im Bewusstsein dessen, was auf ihn wartet, Beistand von seinen Jüngern haben wollte. Und gerade auch in seinem Ringen mit seinem Vater, als er sie gebeten hatte, bleibt hier und wacht mit mir. Und das Wachen mit ihm bedeutet ja eigentlich, seid im Gebet verbunden, betet mit mir, leistet in einem gewissen Sinne auch Fürbitte. Und ihr kennt vielleicht auch die Frustration, die Jesus gehabt hatte, weil als er dann zurückkam zu den beiden, die da zusammen waren, die sind dann eingeschlafen. Und er hatte ja Verständnis dafür. Er sagt dann schlussendlich zu einem, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich glaube, dass auch die Wachsamkeit letztlich auch hier, lasst mich das so nennen, eben das Rezept ist gegen die Versuchung oder womit wir Bestand haben gegen jegliche Versuchung. Das heißt, dort, wo wir in Verbindung mit unserem Heiland bleiben, mit der Verbindung natürlich auch mit seinem Wort, aus dem wir die Zuversicht und den Zuspruch des Evangeliums ja auch schöpfen. Wenn ihr in Verbindung bleibt, in Gott Verbindung bleibt, wenn ihr auch anhaltet, ganz konkret an einem lebendigen Gebetsleben, und so durchs Leben geht, seid ihr auch gewappnet gegen Versuchung. Denn wer nicht wachsam ist, der fällt in Versuchung. Das ist hier ja eigentlich die Aussage. Also wacht und betet. Das ist dem Paulus ganz wichtig. Und gerade deshalb auch, weil die Wachsamkeit oder das Wachen insbesondere in Texten auch aufkommt oder auch im Verständnis, dass insbesondere auch im Blick auf die zunehmenden schweren Zeiten, je mehr wir dem Ende entgegengehen, umso mehr ist es wichtig, meine, grundsätzlich wichtig, aber umso mehr ist der Aufruf da, seid wachsam. In Matthäus 24 sagt es Jesus ja selbst. Er sagt so, wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Bleibt also in Verbindung mit ihm, bleibt Kinder des Tages, wenn ich jetzt wieder zu Paulus gehe. Weil dann werdet ihr nicht wie ein Dieb überrascht, oder wird die Wiederkunft nicht sein, wie wenn ein Dieb jemand in der Nacht überrascht. Also seid deshalb wachsam. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Für mich ist dieser Einstieg, den ich gewählt habe mit dem ersten Timotheusbrief, deshalb auch eben ganz wichtig, weil er gibt uns eine Deutung, auch wie Paulus das verstanden hat, mit dem Dieb. Er hat gesagt, wir müssen keine Angst haben, dass uns die Wiederkunft überrascht. Sie kommt für uns nicht als Bedrohung, sondern als ein freudiges Ereignis. Weil wir ja mit Jesus verbunden sind. Wir leben mit ihm bis zu dem Tag, wo wir physisch ihm begegnen. Das ist ein Freudentag. Das Bereitsein hat also damit zu tun, im Tag zu bleiben. In nicht der Finsternis zu verfallen wieder oder eben Kinder der Finsternis zu werden. Wir sind Kinder des Tages. Noch ein letzter, das ist eben in diesem Text von 1. Thessaloniker 5 auch. Das Interessante ist, Paulus verknüpft die Wachsamkeit auch damit, dass wir nüchtern sein sollen. Das ist eine Begrifflichkeit, die wir im Neuen Testament immer wieder finden. Seid besonnen und nüchtern. Eine Geisteshaltung, die hier angesprochen ist, die das Konträre, das Gegenteil ist von irgendeiner fanatischen Verzückung oder von einer übersteuerten religiösen Betriebsamkeit. Nüchtern heißt, seid verankert im Wort, seid bedacht auf das, was Gott euch zugesprochen hat. Seid nicht trunken, das wäre das Gegenteil von nüchtern sein, sondern seid bei Sinnen. Bleibt bei Sinnen. Bei allem, was letztlich geschieht in dieser Welt, bleibt bei Sinnen und fokussiert auf den, der uns zu Kindern des Tages gemacht hat. Wachet also. Übrigens, auch ein, in Anführungszeichen, Rezept, um wachsam zu bleiben, ist für mich die Gemeinde. Ich glaube, gerade für uns ist es auch wichtig, dass wir einander haben, um wach zu bleiben, damit wir nicht plötzlich schläfrig werden, die Augen zufallen und wir, geistlich gesprochen, langsam wieder in die Nacht abschlittern. Ich möchte das mit einem Erlebnis oder mit einer Geschichte verknüpfen. Ich war mit meiner Familie, als ich in Newbold studiert hatte damals, mit Sack und Pack unterwegs nach Newbold. Wir haben also das Auto voll gefüllt, hatten einen kleinen Anhänger dabei, um im Grunde genommen umzusiedeln nach Newbold. Und ich habe mir vorgenommen, ich fahre von zu Hause nonstop durch, das halte ich aus, das kann ich. Und ich bin losgefahren, damit wir dann auch die Fähre in Dünkirchen dann gut erreicht haben, sind gut durchgefahren, sind in die Nacht hineingefahren und im Raum Belgien, ich weiß noch, das war in Belgien, weil in Belgien hat die Autobahn Straßenlampen, warum auch immer. In Belgien habe ich mehr und mehr auch durch diese ständigen, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber das ist immer so das Licht, das kommt und geht und Licht und kommt und geht, bin ich ganz schläfrig geworden und ich bin so langsam eingenickt. Das Gute, dass wir als Familie da nicht irgendwo am Straßenrand gelandet sind, ist, meine Frau hat auf mich aufgepasst. Die hat gesehen, dass bei mir die Augenlider langsam runtergehen und die hat mich dann wieder mal angestupst. So, Stefan, nicht einschlafen. Und das war für mich ein wichtiges, kleines Anstupsen, das mir geholfen hat, wach zu bleiben, weil ich war da wirklich am Kämpfen. Und das ist für mich so eine Metapher. Ich glaube, das hilft uns auch. Wir brauchen einander, um wachsam oder wach zu bleiben. Wir sind deshalb Gemeinde. Gott hat uns auch zusammengeführt, damit wir uns gegenseitig auch anstupsen im Sinne der Ermutigung natürlich, nicht im Sinne des, was weiß ich was, Drohfingers. Aber wir brauchen einander. Ich glaube, das hilft uns auch, wach zu bleiben. Wer sich der Gemeinde entzieht, wird schneller schläfrig. Da bin ich, glaube ich. Das ist also der erste Imperativ, der am Schluss dieses Korintherbriefes der Gemeinde nochmal mitgegeben wird. Wachet, bleibt in Verbindung mit Jesus. Das überspringe ich jetzt. Der zweite Imperativ sagt, ist steht im Glauben. Auch das finde ich ein spannender, eigentlich ein folgerichtiger Imperativ, der jetzt kommt. Wer nämlich in der Verbindung mit Jesus bleibt, wer an ihm festhält, wer im Gebet mit ihm lebt, durch das Leben geht, der kann auch im Glauben stehen. Ich finde, dass hier die Körperhaltung schon eine wichtige ist. Man steht im Glauben, also mit beiden Beinen auf dem Boden. Und Glaube ist im Griechischen das Wort Pistis, das kann man ja genauso gut mit Vertrauen übersetzen, ist dasselbe Wort. Und ich glaube, dass hier insbesondere der Aspekt des Vertrauens eigentlich mehr im Fokus steht. So steht im Vertrauen, weil ihr verbunden seid mit Jesus, weil ihr an ihm festhält. Deshalb können wir auch stehenden Fußes, sage ich mal jetzt, durchs Leben gehen. Wir sind im Vertrauen verankert mit unserem Herrn und Heiland. Wir stehen im Glauben im Sinne davon, dass wir zuversichtlich und vertrauensvoll durchs Leben gehen können und die Herausforderungen des Lebens angehen können, was auch immer das Leben uns an Herausforderungen bietet. Aber wir können im Glauben, im Vertrauen darauf, dass Gottes Zusage auch mir gilt, dass er mit mir ist und dass sein Versprechen wahr ist. So kann ich durchs Leben gehen. Steht also im Glauben, das ist diese Körperhaltung, erhoben, vertrauensvoll. Ich finde diese Haltung auch im Galaterbrief zum Beispiel bei Paulus Kapitel 1. Da sagt er, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Hier wird das Verb stehen mit dem Aspekt verknüpft, dass wir hineingenommen sind in diese neue Freiheit, die in Christus für uns eröffnet ist. Wir haben also wir sind nicht geknechtet, müssen in Angst und gebeugt und gebückt und in Sorge, von Sorge gequält, in Anführungszeichen, durchs Leben gehen, sondern wir können in einer neuen Freiheit durchs Leben gehen. In dem Zuspruch Gottes, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin, angenommen, dass ich unter der Gnade lebe, dass ich ihn an meiner Seite wissen darf, in guten wie auch in schweren Zeiten, und dass das Versprechen gilt, das, was hier was wir hier leben, ist nicht das Letzte. Er kommt wieder, um uns in diese neue Lebensrealität hineinzuführen, die er uns ja schon zugesprochen hat. Wir sind ja jetzt schon, um das wieder aufzunehmen, Kinder des Tages. Diese neue Freiheit. Im Philipperbrief kommt diese Haltung auch zum Ausdruck. Hier sagt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Das Stehen ist hier also auch damit verknüpft, im Bewusstsein, dass wir Bürgerrecht haben im Himmel, dass uns das Heil zugesprochen ist, dass der Herr mit uns ist, dass wir auf seiner Seite stehen, dass wir Anteil haben am Sieg, wie auch immer wir das umschreiben, aber es geht um diese Glaubenszuversicht, die wir aus der Zusage des Evangeliums für unser Leben nehmen dürfen. Das lässt uns stehenden Fußes durchs Leben gehen. Steht also im Glauben, der zweite Imperativ. Der dritte Imperativ folgt eigentlich jetzt auch folgerichtig. Wer mit Christus verbunden lebt, mit ihm verbunden, der kann sich auch auf seine Zusagen stellen. Und der kann jetzt auch mutig und stark sein. Im Sinne von, der ist den Umständen nicht einfach ausgeliefert, sondern wir sind mutig und stark im Sinne davon, dass wir proaktiv auch durchs Leben gehen können. Wir stehen ja und gehen durchs Laufen. Gott ist nicht, wir sind mutig und stark, nicht weil wir uns auf unsere eigene Kraft stützen, sondern gerade aus dieser Verbindung und aus dem Zuspruch Jesu können wir kräftig sein durch seine Kraft. Das ist das Bild, das auch Paulus prägt. Er spricht ja davon, also ich finde ja, dass diesen Gedanken auch schön, dass die Stärke ja gerade auch darin ist, dass wir Freude am Herrn haben. Dass wir also aus dieser Bezogenheit auf unseren Gott Stärke im Leben haben. Und Paulus nimmt es ja so zum, drückt es so aus im Epheserbrief: Im Übrigen, meine Geschwister, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir dürfen uns also in jeder Lebenslage auf seine Kraft und Macht beziehen. Das soll unsere Stärke ausmachen. Denn Gott ist ja insbesondere in den Schwachen mächtig. Das ist ja eine Aussage, die auch Paulus macht. Gerade in meiner Schwachheit kann Gott seine Stärke in meinem Leben erweisen. Und er hat uns auch die Möglichkeit gegeben, mutig und stark zu sein im Leben. Und dafür steht für mich diese Waffenrüstung. Und das Spannende an dieser Waffenrüstung ist, das sind ja alles Dinge, die Gott uns schenkt. Da ist nichts basierend auf unserer Fähigkeit oder basierend auf unserer Stärke oder unserer Cleverness, sondern alles liegt letztlich an Gott. Wir haben den Helm des Heils, also den Zuspruch des Heils, unser ganzes Denken, unser ganzes Verständnis, unser Verständnis des Lebens ist geprägt von dem, dass ich eigentlich den Helm des Zuspruches Gottes trage. Ich habe den Schild des Glaubens, das Vertrauen auf Gottes Stärke, das gibt mir Kraft und lässt die Pfeile abwehren. Ich habe den Brustpanzer der Gerechtigkeit, ich bin also geschützt, auch in meinem Torso, im Sinne von, da kann mir niemand was anhaben, mein Herz ist umschlossen von der Gerechtigkeit Christi. Das macht mich stark im Leben, dieses Bewusstsein. Ich trage den Gürtel der Wahrheit. Und Wahrheit ist im neutestamentlichen Sinne immer auch personal verknüpft mit Jesus. Dort, wo ich mich auf Jesus beziehe, beziehe ich mich ja auch auf die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das umgürtet, das hält alles fest. Ich habe sein Wort. Das Wort ist die Waffe. Und das ist nicht mein Wort, sondern sein Wort. Ich beziehe mich also darauf, was Gott sagt. Das gibt mir Stärke, gerade auch in der Anfechtung oder in der vermeintlichen Anfechtung. Und wir haben auch hier das Proaktive, die Stiefel der Hoffnung. Wir sind nicht einfach nur jetzt statische, es ist jetzt ein Soldatenbild, das da verwendet wird, statisch, sondern wir sind Menschen, die unterwegs sind, um die Hoffnung in diese Welt zu tragen. Also wir sind proaktiv unterwegs in dieser Welt, die Hoffnung in diese Welt zu tragen. Das ist, was ich mit mutig und stark verknüpfe. Wir können in dieser Welt Christus bezeugen, weil wir rundum von Gott umgeben und geschützt sind und durch das Evangelium letztlich hineingenommen sind in diese Wahrheit, die Paulus hier aufschlüsselt mit dieser Waffenrüstung. Interessant ist, dass diese Waffenrüstung, dieser Text im Epheserbrief dann auch schließt mit dieser Aussage, die ich hier auch auf der Folie noch eingeblendet habe. Und er sagt also, bleibt also in dieser Waffenrüstung, indem ihr zu jeder Zeit betet, auch hier wieder, bleibt in der Verbindung mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Es ist also hier keine, ihr könntet jetzt sagen, ja gut, das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes, das ist nichts Neues, ich höre jetzt nichts Neues. Dass Paulus hier am Schluss des Korintherbriefes diese Akzente setzt, das geht nicht darum, dass das jetzt etwas Neues sein muss, sondern es geht darum, das ist das Wesentliche. Seid wachsam, bleibt in der Verbindung mit Jesus. Vertraut auf ihn, geht stehend durch das dunkle Leben, steht im Glauben und seid mutig und stark. Tragt Gottes Botschaft in diese Welt, deshalb haben wir die Stiefel, auch der Hoffnung, der Friedensboten, die da hinausziehen in diese Welt. Und jetzt kommt die Klammer, die alles umschließt. Wenn wir mutig und stark sind, geht es jetzt nicht einfach darum, irgendwo als übersteuerte Kämpfer Gottes in dieser Welt irgendwelche Aktivitäten zu tun, sondern Paulus sagt uns, was das ist, was wir zu tun haben, letztlich. Er sagt nämlich jetzt im Vers 14, alle eure Dinge aber lasst in Liebe geschehen. Das ist jetzt das, was bei uns liegt. Gott ist derjenige, der uns zur Seite steht, der uns auch die Waffenrüstung gegeben hat, mit dem wir jetzt durchs Leben stehenden Fußes durchs Leben gehen können, vertrauensvoll. Aber unsere Aufgabe ist es, Raum der Liebe zu geben. Das ist, was wir zu tun haben. Seid also alles, was ihr tut, das tut in Liebe. Und in einem gewissen Sinne ist das nochmal ein Echo von dem, was er in Kapitel 13 schrieb, das Hohelied der Liebe. Die größte aber ist die Liebe. Da ist Glaube, Hoffnung, die größte ist die Liebe. Paulus sagt am Schluss nochmal, alle eure Dinge, aber lasst in Liebe geschehen. Das ist unsere Religion. Wir beziehen uns ja auf den Gott der Liebe. Und wir sind Nachfolger Jesu Christi, der uns gezeigt hat, wie Gott liebt. Und in diesem Sinne sind wir hinausgesandt in diese Welt, der Liebe Gottes Raum zu geben. Da, wo wir sind, da, wo wir stehen, da, wo wir Menschen begegnen, in der Familie, zu Hause, beim Arbeitsplatz, wo auch immer, und auch in der Gemeinde. Paulus sagt am Schluss dieses Korintherbriefes nicht noch so das letzte Geheimnisvolle, sondern eigentlich macht er deutlich, was das Wesentliche ist. Und ich glaube, das bleibt am Schluss das Wesentliche, bis Jesus wiederkommt. Wenn wir uns gerade auch mit Endzeitfragen auseinandersetzen, unsere Glaubenshaltung macht Paulus eigentlich schon in diesen paar wenigen, mit diesen wichtigen kleinen Akzenten schon deutlich. Wachet, bleibt verbunden mit Jesus, bleibt Kinder des Tages, die ihr ja schon seid. Steht im Vertrauen, vertrauensvoll auf das, was Gott uns zugesprochen hat. Geht vertrauensvoll durchs Leben, im Vertrauen auf ihn. Deshalb seid mutig und stark, geht proaktiv das Leben an. Ihr müsst nicht verzagen. Und alles, was ihr tut, soll letztlich im Kontext der Liebe Gottes stehen. Und da sind wir sicherlich alle überfordert. Paulus sagt es in anderen Worten in Galater 5, Vers 6. Er sagt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Gebt Raum der Liebe. Das ist die Klammer um alles, was Paulus am Schluss der Gemeinde sagt. Und es soll auch der Schluss dieser Predigt sein. Amen.